Moin Moin, Gangry Germany und an alle Zuhörer da draußen. Der Jetpack Podcast ist wieder da. Wir haben ein bisschen was zu besprechen. Wir nehmen heute mal ungewohnt Sonntagabend auf. Normal sind wir ja doch immer so in der Woche Aufnehmer. Aber wir haben uns gedacht, erst wollten wir Mailback machen, den machen wir dann ein bisschen später. Ein paar Themen haben wir auch so gefunden und haben uns mal kurzfristig zusammengesetzt. Deswegen erstmal Grüße zu meinem Nordkollegen Malte. Moin, Malte.
Moin, Shalom.
Ja, Grüße auch an die Bevölkerung. Wir sind hier sehr, sehr inklusiv. Wir haben zu reden am 19. Reporten die Jets zum Training Camp. Ein bisschen eher als die anderen Teams der Liga, weil, ihr habt es ja mit Sicherheit mitbekommen, die Jets gegen die Browns das Hall of Fame Game bestreiten, also dadurch auch ein Preseason-Spiel mehr haben, also jetzt vier im Gegensatz zum Rest der Liga mit dreien, weil unter anderem ja auch mit Darrelle Revis und Joe Klecko zwei Jets-Spieler in die Hall of Fame kommen. Revis als First Ballot und Joe Klecko als völlig überfälliger. Von daher wird das mit Sicherheit eine große Jets-Party werden, so wie ich Jets-Fans kenne. Habe auch schon gehört, Gotham City Crew wird ja auch anwesend sein. Deswegen sind wir ein bisschen eher dran. Und deswegen werden wir jetzt schon ein bisschen noch mal ein bisschen vorausschauen auf das Camp. Aber wir haben natürlich auch noch andere News. Starten mal mit den Spieler-News. Und deswegen die erste Frage an dich, Malte. Vertragsverlängerung Quinn and Williams, 4 Jahre, 96 Millionen. Lang ersehnt, nehme ich mal an, auch von dir. Vertraglich passt das? Richtig? Fragezeichen. Und Zeitpunkt dann jetzt auch, ja, überfällig wahrscheinlich, ne?
Also sensationell, habe ich richtig hart gefeiert. Vertraglich finde ich das total in Ordnung, hat er sich einfach auch verdient. Er hat nämlich auch, das vergisst man gerne, auch relativ stark gespielt, als die Jets scheiße waren. Also als wir insgesamt nicht gut waren mit Zach Wilson und wir keinen richtigen Quarterback hatten und uns nicht richtig gefunden hatten als Team. Auch dann war er immer einer der wichtigen Bausteine in der Defense, einfach in der Defense-Line und hat auch gut gespielt und hat nur keine Sackzahlen, haben wir ja jetzt schon 100-mal erläutert, hat nur keine Sackzahlen aufs Eis gebracht, weil er einfach überhaupt keinen Supporting-Cast hatte, keine Cornerbacks, keine Edge-Rusher, die ihn eben in diese Position gebracht haben. Jetzt hat er das alles drumherum und dann konnten wir uns letztes Jahr mal angucken, was er denn so produziert. Und er hat, der bindet ja fast in jedem Spielzug zwei Leute. Also entweder ist er brandgefährlich und durch oder er bindet zwei O-Liner, was wiederum bedeutet, dass links und rechts neben ihm Leute Platz kriegen einfach. Und das ist, ja, das ist ein ganz wichtiger Cornerstone und sensationell, dass das so geklappt hat, dass sie sich da mit ihm geeinigt haben. 66 Millionen sind garantiert, habe ich gelesen. Finde ich auch, finde ich auch gerechtfertigt. Ist halt so in dieser Kategorie Spieler, in diesem hohen Regal, einfach Talentlevel-Regal und so, ist das einfach, musst du das eben dann bezahlen. So, und dann hat ja auch geklappt und wir haben ja auch vorbereitet, indem wir seinen Bruder wieder zurückgeholt haben. Das ist sicherlich, ich weiß jetzt nicht, ob das der ausschlaggebende Punkt gewesen wäre, aber das sind natürlich alles so ein paar kleine Pfeiler, Eckpfeiler, die ihn sicherlich dazu gebracht haben, dann da auch vernünftig zu verhandeln. Und ja, also und absolut verdient für ihn. Was hätten wir als Alternative bekommen? Also wenn wir ihn nicht verlängert, hätten wir eine 50-Year-Option gehabt in der kommenden Saison, meine ich. Das ja, ist jetzt seine ja vierte Saison, meine ich. Ja. Dann wäre nächstes Jahr
er würde jetzt in der 50-Year-Option spielen, diese Saison.
Jetzt schon, ja.
Ja, achso, jetzt, guck schon, mal, jetzt dann, kommt es schon seine 50-Year-Option, ja.
So, und dann sind es auch übrigens, zählt der Vertrag ja nicht ab dieser Saison. Das heißt, er spielt ja jetzt noch unter dem alten Vertrag.
Ja.
Also unter der 50-Year-Option. Und ab der nächsten Saison sind es dann 4 volle Jahre. Also er ist 5 Jahre jetzt quasi da. Ja. Dazu haben wir dann ja noch Sauce Gardner zum Beispiel, die mindestens ja die nächsten 3 Saisons, also aber auch so jemanden lässt man in der Regel ja nicht gehen. Also das ist schon in der Defense schon wirklich eine stabile, gute Geschichte. Und Ich glaube auch, dass wir bei ihm keinen diesen Payday-Kater erleben werden, dass er dann in diesem von der Leistung so massiv absackt, weil er jetzt einmal bezahlt wurde. Denn das hätte er schon längst machen können. Also er hat ja schon in einem Jets-Team gespielt, was grundsolide Scheiße war von A bis Z. Und da war schon gut. Dann hätte er sich da auch schon hängen lassen können und gar keine Leistungen zeigen können. Ich glaube nicht, dass er vom Charakter macht auch nicht den Eindruck auf mich, dass er so ein Typ ist, der jetzt irgendwie eine Delle kriegt in der Leistung oder auf einmal runtergeht. Solange er verletzungsfrei bleibt. Das ist natürlich immer in jeder Sportart und bei jedem Sportler immer so eine Sache, ne? Wenn du dich einmal schwer verletzt, dann weiß man nicht, dann dauert es, bis du zurückkommst und so. Das so natürlich mal außen vor. Das kann jedem passieren, auch ihm selbstverständlich. Aber insgesamt, ja, also echt sensationell. Das war eine wichtige Sache, dass wir da auch Ruhe reinkriegen und das hat geklappt noch vor der Saison, auch vor den Camps und so. Also auch ein Zeichen an andere Jets-Spieler, zum Beispiel Sauce Gardner, Garrett Wilson und so. Wir haben hier Bock, wir bauen hier was auf und wir sind auch bereit, Leute zu halten und Leute zu bezahlen. So. Und das ist insgesamt, es ist einfach nur für mich alles an diesem Vertrag nur positiv.
Ja, ich bin ja so, dass ich mich irgendwie versuche, nicht mehr hypen zu lassen für die Saison oder mich bei keiner Entscheidung hypen zu lassen. Und ich nehme halt einfach so alles jetzt irgendwie so erstmal hin, wie es ist und denke mir so ein bisschen natürlich meinen Teil. Mit Quinnen Williams muss man halt sehen. Wilkerson habe ich damals auch gedacht, total richtig und gut. Und dann hat das ja gefühlt keine 2 Stunden gedauert und er hat das Footballspielen eingestellt. Und der war, ist für mich, und ich hatte nochmal den, welcher Podcast war das? Ich glaube, der Can't Wait Podcast von The Athletic mit Zach Rosenblatt und Tim McMaster, die dann auch ge gesagt haben, dass, oder war das Sebastian Seiner, Basti Seiner, mit Off-Field-Issues, den hatte, meine ich, Wilkerson vorher auch nicht. Die kam dann auch erst danach, wenn ich mich richtig erinnere. Von daher gucken wir mal. Ich glaube natürlich auch nicht, dass bei Quinnen das so kommt. Ich sehe schon, dass er seine Saison von letztes Jahr so extrem wird, er meiner Meinung nach sich erstmal nicht bestätigen können, weil er jetzt auch offseasonmäßig jetzt natürlich einen Teil verpasst hat. Nicht das Training Camp, und das ist mir wichtig, dass er das Training Camp, und wenn es nur 3, 4 Tage gewesen wären, das hätte halt wieder so ein bisschen für schlechte Media Coverage gesorgt. Das hätte wieder ein bisschen News gebracht und ich glaube immer ein bisschen Unruhe. Das ist halt einfach automatisch, weil wir New Yorker Team sind. Und zum nächsten Thema, Überleitung, nicht des Todes, aber keine schlechte. Es hätte natürlich auch was, eine Storyline für Hard Knocks sein können, zu denen HBO und die NFL, die Jets jetzt gezwungen wurden, was jetzt auch nicht wirklich überraschend kommt. Daher natürlich meine Frage für dich: Wie findest du jetzt die offizielle Ankündigung, dass die Jets bei Hard Knocks gezeigt werden? Findest du es mega geil? Findest du es scheiße? Wie sieht deine Meinung dazu aus?
Also mega geil muss ich jetzt nicht. Das liegt aber daran, dass mir die letzten Jahre Hard Knocks irgendwie, ich habe es alles gesehen, so größtenteils. Mag sein, dass ich irgendwie mal eine Folge übersprungen habe, aber also so im Groben, im Großen und Ganzen. Und ich fand, dass die Sendung immer weiter so abgebaut hat. Also ich fand zum Beispiel damals die, was alle gehasst haben, ich fand die Sendung mit den Dallas Cowboys, das ist aber bestimmt jetzt schon 5 Jahre her oder so, oder 6. Ich meine, Ezekiel Elliott und Dak Prescott waren in ihrem Second Year, kann das sein? Second,
Ich
muss
weiß,
so
so genau weiß ich es
2017
auch nicht
gewesen
mehr.
sein. Also, jedenfalls, das fand ich zum Beispiel eine geile Folge. Also, also das fand ich in Folge, das fand ich eine geile Serie. Fand ich ganz cool. Und ich fand, dass es immer so ein bisschen weiter abgebaut hat. So, jetzt sind es die Jets, deswegen finde ich es dann natürlich geil. Wir kriegen was zu sehen und Content. Und ich glaube nicht, dass das die Jets Spieler und Coaching-Staff irgendwie groß beeinflusst. Es laufen da Medienvertreter und Kameras und was weiß ich nicht, zuhauf bei jedem Training und bei den Camps sowieso und sobald die irgendwie filmen dürfen oder Fotos machen dürfen, sind da hunderte von Leute und Interviewer und was weiß ich nicht alles. Die kennen das doch alle gar nicht mehr anders. Und die wachsen ja auch da rein und damit auf. Das mag jetzt für zum Beispiel sowas wie die neuen Rookies jetzt, mag das vielleicht noch so ein bisschen Neuland sein, aber alle, die irgendwie 1, 2 Jahre da in der NFL sind, haben das doch alles jetzt schon 100 Mal erlebt und gesehen. Die steigen irgendwo aus dem Bus, aus dem Flugzeug aus, sofort sind Kameras da und. Ich glaube wirklich nicht, dass die das groß stört und dass es massiv auffällt, wenn da jetzt 4 HBOs-Kameras rumlaufen. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das von der Leistung her darf das eigentlich keinen großen Unterschied machen. Sie haben dann vielleicht das eine oder andere Interview oder eine kleinere Sequenz mal extra. Es werden ja immer Spieler auch befragt, also so oder haben da irgendwelche Interviewszenen und das wird dann irgendwie eingebaut in die Folge, dass sie dann irgendwo hier und da mal ein paar Sätze sagen und so. Sie haben vielleicht den einen oder anderen Termin dann mehr mit HBO. Aber ja, also insgesamt ja, finde ich das irgendwie total in Ordnung, dass die Jets das geworden sind. Und für mich als Jets-Fan freut das natürlich und wir kriegen mehr zu sehen. Ja, also ich kann da nichts massiv Negatives dran finden, außer dass ich glaube, wenn ich jetzt richtig informiert bin, dass noch keiner den Super Bowl gewonnen hat, der von Hard Knocks begleitet wurde. Also das
Das
ist dann
stimmt.
vielleicht,
Eher
wenn
das
man
Gegenteil, die Quote,
ja.
die nicht in die Playoff gekommen sind, ist relativ hoch.
Ja.
Also die Jets sind, glaube ich, das erfolgreichste Team, was an Hard Knocks war mit dem AFC Championship Game damals, 2011 waren wir es ja, glaube ich, in der Saison, wo wir mit Rex Ryan und einer legendären Hard Knocks-Serie
Serie.
gut geliefert haben. Da war natürlich auch Revis Holdout Storyline. Wo man sich dann noch in irgendwelchen Restaurants getroffen hat oder Diner oder so. Und Ryan irgendwann mal gesagt hat, jetzt bring die Scheiße oder irgendwann über den Tisch. Und man sich dann irgendwann nach 5 Tagen oder so, ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat, dann doch geeinigt hat. Von daher, diese Story bleibt uns Gott sei Dank ersparen, weil wir uns mit Quinnen vorher geeinigt haben. Ich bin auch, 70% freue ich mich schon noch, weil ich gespannt bin, wie es wird, weil natürlich jetzt ganz andere Charaktere da sind. Also wir haben keinen wirklichen Trash-Talker in dem Sinne wie Bud Scott damals. Rex Ryan als charismatischen Head Coach haben wir auch nicht. Wir haben nur Robert Saleh, der sehr ruhig und bedacht immer an die Sache rangeht. Wir haben Leute, die ja jetzt auch nicht für Großmäuligkeit bekannt sind. Also ein Sauce Gardner ist, glaube ich, sehr chill. Garrett Wilson ist so und so einer, der sehr ruhig ist und so ein bisschen sein Ding macht. Ja, es gibt mit Sicherheit Storylines. Rodgers ist halt der Einzige, der natürlich ein bisschen für Reibung sorgen kann. Also da bin ich gespannt, welche Storys oder um Rodgers drumherum kreieren oder ob die Jets ihn so ein bisschen rausnehmen, weil ein bisschen Mitspracherecht hat das Team ja auch. Ich glaube, das kam im Can't Wait Podcast auch raus bei Jared Goff beim zweiten Mal, wo die Rams dabei waren mit den Chargers zusammen. Da haben sie ihn auch so ein bisschen aus der Schusslinie genommen, weil er damals ja auch schon nicht mehr sicher war als Starter etc. Also da hat man sich dann nur auf andere Spieler fokussiert. Und sie gehen ja auch dann immer noch mal wieder auch bei Leuten nach oder Spielern nach Hause, um halt auch ein bisschen mehr Hintergrundstory zu bringen. Von daher gucken wir mal, wer sich da hervortut. Generell, das habe ich auch beim Skull Eagle Skull Podcast gesagt. Also nochmal Hörempfehlung, falls ihr das noch nicht gehört habt. Da war ich unter der Woche zu Gast. Super Jungs, Marcel und Erik. Die haben einen, also der eine Eagles-Fan, der andere Vikings-Fan und die kennen sich schon aus der Schulzeit und haben halt einen Podcast zusammen. Da war ich zu Gast, um über die AFC East zu sprechen. Und die haben mich natürlich auch auf Hard Knocks angesprochen, weil die News, glaube ich, einen Tag vorher rausgekommen sind. Und da habe ich gesagt, ich bin so 70% ja, excited oder freue mich drauf. Und 30% habe ich so ein bisschen Angst, dass die Medien wieder irgendeine Controversy kreieren, einfach nur weil es ein New Yorker Team ist und weil man sonst ja irgendwie nichts verkaufen kann bei HBO. Das ist so meine einzige Befürchtung. Kameramäßig glaube ich auch nicht, dass das Team das stören wird, weil, wie gesagt, das müssen sie können, also mit New York, das müssen die damit umgehen können. Und wenn es die am Ende gestört hat, ja, dann waren sie nicht bereit dafür und dann haben sie es auch nicht verdient, sage ich mal, das zu erreichen, was sie dann erreichen hätten können. Von daher, und wir haben da, glaube ich, ganz gute Charaktere, die damit umgehen können. Und da jetzt auch nicht abdrehen. Und von daher wird das, glaube ich, ganz gut. Unsere eigene Serie One Jets Drive wird ja auch trotzdem gemacht. Finde ich auch gut. Da kriegt man hoffentlich nochmal einen anderen Einblick. Und die wird auch montags jetzt wohl ausgestrahlt, also vor Hard Knocks, weil Hard Knocks kommt immer dienstags. Auch bestimmt mit Absicht ein kleiner Schachzug. Per se finde ich es irgendwie auch ganz gut. Schauen wir mal, wie sich die beiden dann ergänzen. Also ich denke mal, One Jets Drive ist natürlich dann sehr fanspezifisch. Also es wird mit Sicherheit ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Hard Knocks ist ja für die Allgemeinheit, da werden sie ein bisschen oberflächlicher bleiben. Aber per se ist es auch nicht verkehrt, dass die Jets mal relevant sind und in den in der NFL generell mal wieder so ein bisschen in Fokus kommen. Hoffentlich natürlich mit einer guten Serie und guten Neuigkeiten und einer guten Darstellung. Und dass wir dann ja, gut in die Saison starten. Dann macht es natürlich umso mehr Spaß, die Serie gemacht zu haben. Aber gut, wenn man natürlich nicht will und jetzt ein bisschen gezwungen wird, glaube ich, das erste Mal auch, dass ein Team gezwungen wurde, sonst hat sich immer noch irgendein Team nur freiwillig gemeldet oder gefunden. Das ist dann natürlich schwierig. Ich hoffe, sie lassen sich da auch halbwegs drauf ein, weil sonst wird einfach auch eine scheiß Sendung und dann sehen wir da auch schlecht aus. Mal sehen. Ich bin gespannt, wie es
Aber
wird. Aber ja, wird auf jeden Fall interessante Wochen werden.
ich habe da mal eine Frage, also gar nicht jetzt zwingend an dich, sondern mehr so an die Zuhörer und so. Ihr könnt ja gerne mal auf Facebook oder Instagram oder auch
Gerne,
bei YouTube
gerne.
unter dem Video da mal einfach nur ein paar Stichworte oder mal eine kurze Antwort hinterlassen. Hat denn irgendjemand was anderes erwartet? Also wir müssen mal, wenn wir mal die Vorzeichen uns angucken, wir holen uns Aaron Rodgers aus Green Bay. MVP, Quarterback, Super Bowl gewonnen und so weiter. Wir haben den Offensive und den Defensive Rookie of the Year in der letzten Saison gestellt. Wir haben einen Breece Hall Running Back, der sich dann schwer verletzt hat. Der hätte ansonsten den Offensive Rookie of the Year Titel, den hätte er im Vorbeigehen Garrett Wilson aus den Händen gerannt, wenn der einfach so weitergerannt wäre. Dann wäre es nicht Wilson geworden, dann wäre es Breece Hall geworden. Also was diese Vorzeichen, die da sind, dann so eine Geschichte mit Quinnen Williams, der jetzt schon verlängert hat, aber also diese kleinen vier Spieler, Rodgers und die drei und die beiden Rookies of the Year und der den Titel leider verpasst hat durch Verletzung, alleine diese Vorzeichen haben doch alles schon gesagt, dass die Jets werden. Also ich meine, ich war mir, als es hieß, die und die kommen in die engere Auswahl und die Jets waren dabei, war es mir sofort klar, dass es am Ende des Tages, egal wie oder warum, die Jets auf jeden Fall werden. Alleine aufgrund von diesen Storylines ist doch der heiße Shit gewesen, einfach am Ende der letzten Saison und dann mit Rodgers. Ich glaube nicht, dass irgendjemand etwas anderes erwartet hat, dass irgendjemand ernsthaft gedacht hat, ja, das werden wieder die Lions sein oder keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wer da noch irgendwie in der engeren Auswahl stand. So viele waren es ja nicht, sind ja nur irgendwie immer drei oder vier Mannschaften, die in Frage kommen. Weil ja gewisse Voraussetzungen da sein müssen. Ja, also für mich war es sofort klar, dass es alleine durch Aaron Rodgers alleine hätte schon gereicht, damit es die Jets werden. Aber dennoch noch mit Garrett und mit Sauce im Hintergrund, Breece Hall, der zurückkommt, der ja dann bei den Camps auch dabei sein wird, wahrscheinlich. Also ich habe jetzt noch nichts anderes gelesen, dass er doch noch ein bisschen länger braucht. Ja, das war mir schon klar von Anfang an, dass die Jets das werden.
Ja, genau. Also es gibt eine sichere Voraussetzung, genau. Darfst in den letzten 2 Jahren nicht in die Playoffs gekommen sein. In den letzten 10 Jahren, glaube ich, nicht an Hard Knocks teilgenommen zu haben. Und es wird auch kein Team genommen, was einen First-Year-Head-Coach hat. Also da gibt es dann halt immer mal relativ wenig Ausnahmen, wenig Auswahl so rum. Und wir sind da halt in die Kategorie gefallen. Und ich glaube, du hast gesagt, die Lions, die Bears und die Falcons oder so. Und bei den anderen waren jetzt auch nicht wirklich große Storylines natürlich zu erwarten. Und wir hatten natürlich mit Rodgers, wir sind New York-Team, erste Mal wieder seit einer Zeit relevant, haben ein gutes, junges Team, ist natürlich die bessere Storyline. Quinnen Williams Contract Negotiation ja, schwamm noch so rum, das haben wir jetzt Gott sei Dank vorher geklärt. Und ich glaube auch, dass das mit Sicherheit so ein bisschen ein Beschleunigung war, um sich diese Controversy dazu zu vermeiden. Aber du hast es schon gesagt, es ist auch gut, dass man einen Spieler, der sich auch bewiesen hat, der auch vorher kein Heckmeck gemacht hat, auch nicht vor der letzten Saison, sondern auch da überall da war, weil er sagt, es ist nicht meine Art, dass er jetzt nicht zu den OTAs kam, ist dann auch verständlich, zumal er ja auch Vater geworden ist. Also seine Frau Miranda ist ja auch schwanger gewesen, hochschwanger letztens, und die haben ja auch vor 3, 4 Wochen ihr erstes Kind bekommen. Von daher wäre er wahrscheinlich selbst mit normalem Vertrag wahrscheinlich jetzt mit den OTAs eh nicht da gewesen, könnte ich mir vorstellen. Von daher alles soweit fein. Und ich finde es auch gut, dass es mal die Jets so machen, wie es machen sollte. Dass er nun mal an Nummer 2 sein wollte bei den Defensive Tackles im Average hier, ist einfach klar und ist jetzt auch nach der letzten Saison gerechtfertigt. Wir hoffen mal, er bestätigt das jetzt auch von Jahr zu Jahr. Das ist einfach mir auch mal wichtig, dass die Spieler dann auch mal so einen hohen Vertrag rechtfertigen. Wie gesagt, Mohamed Wilkerson hat es nicht geschafft, Trumaine Johnson hat es nicht geschafft, CJ Mosley auch noch nicht wirklich und wird er wahrscheinlich auch nie. Von daher, auch wenn er letztes Jahr All-Pro war, aber für das Gehalt, was er da verdient, müsste er das halt viel häufiger bringen. Von daher gibt es halt viele Spieler, die halt hohe Verträge bei den Jets leider nie gerechtfertigt haben. Ich hoffe, er wird dann halt einer der wenigen Ausnahmen und vielleicht startet er mal einen Trend, wenn wir dann irgendwann in die hoffentlich Vertragsverlängerung von AVT, Gardner, Wilson, Jermaine Johnson etc. kommen. Aber das ist dann 3, 4 Jahre in der Zukunft. Genau. Ja, wir haben schon gesagt, am 19. Juli geht's los. Das ist Mittwoch. Ich habe immer die Wochentage nicht mehr. Ich glaube, jetzt Mittwoch müsste der 19. sein. Das Team reportet komplett. Manche Teams machen auch anders, dass die Rookies erst kommen, damit die so ein bisschen sich eingewöhnen können und die Veterans dann so 2, 3 Tage später. Bei den Jets ist es komplette Team sofort am 19. Am 22. ist das erste öffentliche Training für die Zuschauer. Die Jets haben 2 Joint Practices organisiert mit 2 Teams. Sehr NFC South lastig. Wir hosten die Buccaneers 16. 17. August. Und wir werden mal nochmal nach South Carolina fahren zum Wofford College, um mit den Panthers einen Joint Practice zu machen. Generell nur mal die Frage, die Teams, wie findest du da die Möglichkeiten, sich zu beweisen und wie findest du überhaupt generell Joint Practices?
Finde ich gut. Es geht auch einfach mehr darum, dass du noch mal so 3, 4 Mal, bevor es dann ernst wird, und die Preseason Games sind ja dann doch eher so darauf ausgelegt, dass du andere Spiele, also dass du verschiedene Formationen testest und Spieler in deinen eigenen Reihen testest. Da geht es nicht, ja nicht in erster Linie nicht darum, dass deine Starting 11 da quasi mal andere Gesichter sehen. Das bringt ja auch gar nichts, wenn zum Beispiel du mit Sauce Gardner und Reed antrittst und auf der anderen Seite steht dann die Cut-Kandidaten Wide Right Receiver 8 und 9 vom Gegner. Was will Sauce Gardner da ausprobieren? Da liegen dann Welten zwischen in der Regel. Das heißt, das ist dann für den ja quasi nur ein kleines Schaulaufen. Deswegen finde ich Joint Practices ganz gut. Da spielt oftmals erste Garde gegen erste Garde und zweite gegen zweite und so eine Geschichten. Da kommst du mal, da siehst du mal wieder ein paar andere Hände und ein paar andere Augen und Füße, die du jetzt eben nicht wochenlang, also wenn, weil zum Beispiel meinetwegen Sauce Gardner verteidigt im Training immer und immer wieder Garrett Wilson, dann schießen die beiden sich ja irgendwann mal aufeinander ein. Die sind auch in einem Team. Das heißt, beim Football lässt man zum Beispiel den Receiver auch fangen. Also wenn du ein Training hast, dann, dass der Receiver in die auch ein Gefühl für seine Hände wieder kriegt und so weiter, dann sagt man immer so, dass du jeden zweiten, dritten Ball darf der Receiver fangen. Du bist zwar dran, du könntest den Ball verteidigen, alle sehen das, aber du lässt deine Hände weg und lässt den Receiver einfach den Ball fangen, damit die einfach reinkommen in dieses Ganze, ich kriege hier einen Ball, ich habe ihn hier, ich fange ihn mit den Händen. So, und das ist natürlich beim Joint Practice alles, fällt das weg. Da hast du dann tatsächlich Gegenspieler und da hast du dann gerade für deine Defense-Spieler und auch für deine Offense-Spieler, dass die andere Menschen sehen und dass die andere Spieler sehen und dass sie unter Druck mal einen Ball fangen müssen, dass da eben keiner dann die Hände weglässt mit Absicht und so weiter und so weiter. Das sind halt alles so ein paar Kleinigkeiten, die erstmal völlig irrelevant klingen, aber hinten raus dann halt einfach viel, viel ausmachen. Und ich mag Joint Practices, vorausgesetzt, man prügelt sich dann nicht. Ich glaube, wir hatten das mit Green Bay, ne, haben wir das mit Green Bay?
Ja, weiß ich nicht
Nee,
genau,
Green
aber ich glaube,
Bay,
das ist irgendwie Standard, glaube ich, ne, weil ein
ja,
bisschen.
dass sie sich da einmal so ein bisschen
Ja.
angiften und so, aber gehört eben auch dazu. Nur kein Bock, dass da dann noch irgendwie eine Sperre draus resultiert oder was weiß ich, wenn sie sich so ein bisschen im Griff haben. Ansonsten ist es grundsätzlich eine geile Geschichte, weil es einfach ein paar Kleinheiten und Feinheiten und Details gibt, die du in der eigenen Mannschaft eben nicht machst. Du haust auch einen Garrett Wilson oder einen Breece Hall nicht komplett aus dem Leben, auch wenn du die Chance hast. Das machst du einfach nicht. Es ist ja dein Team. Du willst ja mit dem irgendwie was erreichen und du bist ja froh, dass Breece Hall und Garrett Wilson und Aaron Rodgers und so weiter, dass die in deinem Team sind. Du fässt die ja nicht an. Die natürlich werden die mal getackelt ja, sag mal was, Carl Lawson oder was weiß ich, aber die werden mit Sicherheit nicht da den Typen so aus dem Leben schießen, dass der erstmal 2,5 Stunden nicht mehr weiß, wie seine Mutter mit Vornamen heißt. So. Und das ist bei einem, das musst du aber ja auch mal einstecken. Und das musst du ja auch irgendwie mal abkriegen, dass du mal wieder so ein bisschen in Kontakt kommst und in so ein bisschen Aggressivität da reinbringst. Ja? Und die Joint Practices bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, weiß nicht, ob die 100% durchziehen da. Aber es sind halt alles so ein paar kleine Details und Feinheiten, die ich eigentlich ganz für ganz wichtig empfinde. Und die NFL wird es auch nicht machen. Also wenn jetzt 29 von 32 Teams sagen, das ist alles großer Mist und das bringt uns nichts, außer dass die sich angiften und was weiß ich was und niemand hat da einen Mehrwert draus und so, dann hätten die das ein, zwei Jahre gemacht und dann wäre die Scheiße wieder eingestellt worden. Also ganz offensichtlich haben die Teams da auch Interesse dran, die Coaches und so weiter. Das bringt denen auch was. Also sonst wird es das nicht geben. In der NFL ist das da ganz schnell so, wenn sich da alle einig sind. Dann wird das über Bord gekippt und fertig, ne?
Ja, Salah ist ja auch ein großer Befürworter davon, obwohl ja wir ja schon schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, weil letztes Jahr waren es nicht die Packers, aber davor das Jahr waren es die Packers, wo sich Carl Lawson ja die Achillessehne gerissen hat. Das war ja bei einem der Joint Practices,
Ja.
wo wir ja schon auch Kritiker gesagt haben. Deswegen habe ich die Frage jetzt auch mal mit reingenommen, wie du das gesehen hast, weil manche auch gesagt haben, ja, was sollen diese Joint Practices? Und ja, das kann auch bei jedem anderen Training passieren. Und wie du sagst, es ist halt einfach nochmal was anderes. Es wird auf Dauer natürlich langweilig und eintönig, immer gegen den Gegner, gegen dieselben Gegner zu laufen. Und wenn, selbst wenn es immer andere, 5 bis 6 sind, also Receiver kann man ja auch durchtauschen, aber auch das wird man, wird, nutzt sich ja irgendwann ab. Wie siehst du die Teams, also Buccaneers und Panthers? Siehst du da irgendwas, wo du sagst, Mensch, das könnte interessant werden, das könnte eine Herausforderung werden für die Jets auch im Training, wo sagen, okay, dann bringt das Training auch was?
Beide mit neuem QB, wenn ich mich nicht völlig täusche. Ne? Also beide haben ja Panthers haben Young, ne?
Ja,
Gedraftet, meine ich.
genau.
Und bei den Buccaneers weiß ich jetzt gar nicht, wer da ist. Das Kyle Trask, der da spielt, der spielt mit
Auch, ja.
als
Und
QB.
Baker
Bin
Mayfield
ich
spielt da
völlig
ja, der ist
lost.
ja
Und Baker
theoretisch
Mayfield,
der
genau.
Starter.
Nö, spannende Geschichte. Ich glaube, die Buccaneers sind so ein bisschen auseinandergefallen, wenn ich mich nicht ganz täusche, also ich meine das gar nicht so zwingend personell, aber natürlich reißt so ein Tom Brady ein Loch. Also das wird so sein, dass das erstmal, das müssen sie erstmal stopfen irgendwie. Die würde ich jetzt spontan nicht als gegen uns als Favoriten sehen, wird zum Spielen kommen, so jetzt zum Spiel kommen. Und Panthers, glaube ich, boah, sind ganz okay aufgestellt. Das ist auch, glaube ich, irrelevant, wer es ist. Da geht es dann einfach mal darum, dass du andere Leute siehst und eben das, was ich eben alles versucht habe zu erklären. Und da ist es dann egal, wer der Gegner ist. Es ist dann Latte, ob Christian McCaffrey da bei den Panthers noch mitkommt oder ob der jetzt nicht mehr da ist, aber dafür ein anderer Running Back. Da geht es einfach mal darum, dass du mit anderen Leuten zu tun hast. Und die haben auch die Buccaneers und auch die Carolina Panthers werden am Ende des Tages ein NFL-fähiges Team auf dem Platz haben und auch in den Joint Practices sicherlich ein bisschen was ausprobieren, aber auch da laufen Leute rum, die durchaus die Berechtigung haben, in der NFL zu sein. Und das ist dann schon mal viel wert, wenn deine Cornerbacks und deine Edge-Rusher und deine O-Line vor allem, dass die mal gegen D-Liner steht und so. Wir haben verletzte O-Liner, die zurückkommen und sogar zwei jetzt mit, wenn sie dann spielen, LVT und Max Mitchell. Haben da einen Rookie, einen First-Round-Rookie drin. So, also das ist, die werden sicherlich auch eingesetzt werden, dann gerade gegen Buccaneers und Panthers, gerade in diesen Joint Practices packst du das denn rein. Es ist super wichtig, dass die einfach unter so einer Art Wettkampfbedingungen alle mal wieder reinkommen. Also, und gerade sowas wie O-Line, die sich einspielen müssen, immer und immer und immer wieder. Und das ist Kacke, wenn du dann immer gegen die gleiche Defense spielst, immer gegen Carl Lawson und so, du weißt irgendwann, was der macht. Du kannst irgendwann auswendig sehen. Du brauchst es gar nicht mehr hören, was der Spielzug ist dann im Training oder so. Du weißt irgendwann, wie er sich hinstellt, wie er den kleinen Finger von seiner rechten Hand hält. Und dann weißt du, er geht, versucht innen vorbei, er versucht außen vorbei. Das sind alles Dinge, die du irgendwann weißt. Und das geht relativ schnell. Deswegen ist es wichtig, dass du dann Mensch, ich komme nicht, auf eine Rotation reinkriegst, gegen andere Leute, die nicht in deinem Team sind, dass du da immer mal wieder dich mit neuen Begebenheiten auseinandersetzen musst. Gerade für sowas wie O-Line, die hätte ich fast vergessen. Das ist extrem wichtig, dass die solche Trainingscamps haben und Einheiten haben mit anderen Mannschaften. Und ja, Buccaneers, Panthers, finde ich gut. Also sind zwei Teams, die ich eher vom Leistungslevel unter uns sehen würde. Und auch das ist für dein Selbstvertrauen total gut, wenn du da zwei, drei Spiele hast, die du vielleicht dominierst, wenn deine O-Line auf einmal gut aussieht gegen beide, so, weil die Lines jeweils nicht besonders eingespielt sind oder jetzt eben noch nicht sensationelles NFL-Niveau haben, dann bringt es dich so ein bisschen auch mental und auch in deinem Feeling so ein bisschen nach vorne und so. Also das ist, insgesamt ist das gut. Also zum Beispiel gegen die 49ers wäre beschissener oder gegen die Eagles oder sowas, wenn du dann mit solchen Leuten trainierst auf einmal, die dir dann auch
Wäre eine
eventuell den Arsch
Herausforderung auf
aufreißen.
jeden Fall.
Ja.
Ja, aber ich
Ja,
glaube schon, du hast
aber nicht
recht. Also,
gleich zum Start.
sind trotzdem keine schlechten Teams. Natürlich sind sie overall, das ganze Team gesehen, natürlich, wenn wir sie jetzt in der Liga, in der Saison im Spielplan hätten, müsste man sie natürlich schlagen mit den Zielen, die wir haben. Ja, gerade die Panthers haben wir schon gesagt, Bryce Young als Rookie. Aber sie haben halt auch gute Spieler, die uns das Leben auch im Training schwer machen können. Also die D-Line oder die Panthers allgemeine Defense ist sehr gut mit K'Ron Short, Shaq Thompson, JC Horn. Da sind sehr, sehr gute Spieler bei, die uns herausfordern, die auch dann unsere jeweiligen jungen Positions, also Wide Receiver, und halt unsere O-Line, die immer Fragezeichen hat, Brian Burns als Edge Rusher, Monster-Typ, die uns herausfordern können. Offensiv ist es bei den Panthers natürlich dann vielleicht ein bisschen weniger, aber die haben auch jetzt einen Adam Thielen, der jetzt zwar ein bisschen älter ist, aber der weiß, wie es funktioniert. Also der kann unsere Corner auch challengen im Training. Und bei den Buccaneers brauchen wir über Mike Evans, glaube ich, nicht viele Worte verlieren, wie gut der ist. Ich glaube, der hat jetzt wie viele Saisons mit 1000 Yards hintereinander? 7, 9, keine Ahnung. Oder 9 ist Rekord, ich weiß es nicht, den er irgendwie noch haben will. Der Typ ist ja ein Brett. Und auch da, die Buccaneers Defense ist schon nicht schlecht. Die haben Jameel Dean, glaube ich, ja gehalten. Die haben Kelce gedraftet, Defensive Tackle. Die haben da auch einige gute Spieler, die, glaube ich, unsere jeweiligen Units da gut challengen können. Von daher, glaube ich, gerade im Training eine gute Sache, um noch mal ein bisschen was auch zu testen. Und wie du sagst, dass die Starter gegen die Starter spielen, weil in den Preseason Games bis auf vielleicht mal das zweite oder dann unser drittes, da werden die Starter vielleicht mal eine Halbzeit spielen, aber sonst wird es also den Hall of Fame Game werden sie gar nicht spielen, gebe ich mal von aus. Im zweiten oder im ersten regulären Preseason Spiel vielleicht mal so ein, zwei Drives. Dann die Halbzeit und im dritten spielen sie wahrscheinlich auch ein bisschen, weil wir danach ja wieder eine Woche Pause haben. Also das ist ja ein geendetes System. Man hat ja dann ja nur eine Woche Pause, bis dann die Saison wieder losgeht oder dann überhaupt losgeht. Aber dann ist es halt dann auch relativ, ja, dann sind es vielleicht anderthalb Spiele insgesamt bei den vier Spielen. Von daher ist das, glaube ich, schon eine ganz gute Sache. Ich freue mich drauf und bin gespannt, wie die Trainings werden. Ja, generell zum Camp, meine Frage: Hast du Erwartungshaltung, ob das jetzt an eine Positionsgruppe ist, ob das ein Spieler ist? Was willst du vom Camp sehen? Wann bist du zufrieden nach den 4 Wochen sind es ja, glaube ich, Camp? Also wenn dann so kurz bevor die Saison losgeht und sagst, Mensch, so jetzt vom Gefühl her, ich meine, am Ende muss man es auf dem Spiel ja beweisen, aber für mich war das jetzt ein gutes Camp. Was würdest du da gerne dann geschafft haben oder gesehen haben, gehört haben in den 4 Wochen?
Ich würde die Camps als allererste Station dafür nehmen. Und das wäre mir wichtig, dass wir die Neuen, die zum Team dazugekommen sind, allen voran die Rookies, aber natürlich auch den einen oder anderen Free Agent, dass wir die so eingebunden kriegen, dass du ohne Bauchschmerzen in einem Spiel, das klingt dann immer doof, weil solche Typen sind in der Regel nicht zu ersetzen, aber dass du zum Beispiel, wenn ein DJ Reed ausfällt, dass wir immer noch ein starkes Cornerback-Duo da stehen haben. Das heißt, wir müssen die Trainingscamps dafür nutzen, dass die O-Line sich einspielen kann, dass ein Garrett Wilson wird unser Nummer 1 Wide Receiver sein. So. Und wenn der ausfällt, dann wird es schwierig, den zu ersetzen. Das hat aber jede Mannschaft. Guckt nach Minnesota, Justin Jefferson, fällt der aus. Wie willst du das ersetzen? Und das gleiche haben wir mit Garrett Wilson oder auch mit Sauce Gardner zum Beispiel oder auch mit Quinnen Williams in der Mitte, in der Defense, in der Interior Defense Line. Da müssen wir in den Camps rein, dass wir natürlich, abgesehen von Fitness und so weiter, dass die wieder alle in Shape kommen, dass die als Mannschaft, also in Shape sollten sie auch sein, vorher schon, davon mal ganz ab, ist ja ganz klar. Also nicht erst da anfangen,
In
aber
Football Shape müssen sie kommen, so sagt man ja immer schön.
Genau so, ja. Und dass sie aber eben als Units und als Gesamtteam auf beiden Seiten des Balls funktionieren und dass wir eben mal einen jemanden ersetzen können. Es passiert, es wird passieren, dass ein Sauce Gardner mal umknickt Und dann hat er mal einen Eisbeutel auf dem Knöchel. Und ja, nächste Woche kann er dann wieder spielen, aber vielleicht fehlt er dir im dritten und vierten Quarter. Und dafür sind die Camps da, dass die, dass diese Ersatzleute dann, die neuen Rookies, die neuen, die dazugestoßen sind bei den Cornerbacks, das ist ein schlechtes Beispiel. Ich glaube, es hat sich gar nichts verändert zur letzten Saison. Das heißt, die sind höchstwahrscheinlich alle miteinander irgendwie vernetzt und eingespielt, dass
Na,
das
wir haben ja
auch
den
klappen
Rookie,
würde.
wie heißt er noch? Bernard Jerick Converse, also Bernard, nee, Jerick.
Genau.
Derek Bernard Converse, glaube ich so. Also
Genau,
da gibt es schon
Converse
noch einen,
richtig.
der sich, sagen wir mal,
Der.
herauskristallisieren könnte als Backup und ob der dann was bringt oder nicht, ne? Also.
Genau, und dass die halt da fest installiert werden, eben diese ganzen Leute, dass wir mit einem Will McDonald, dass der sich schon mal da mit Jermaine Johnson, mit Carl Lawson, dass die sich, jeder wechselt mal gegenseitig jeden aus und steht mal auf der anderen Seite von Quinn und so weiter, dass man da einfach reinkommt und dass du da, das muss alles klicken und sitzen. Diese Rädchen müssen greifen, wenn die Saison losgeht. Taktisch kannst du auch von Woche zu Woche nochmal was verändern. Das ist nicht das Problem, dass du jemandem beibringst, du pass mal auf, wir stellen dich jetzt mal einen halben Meter weiter nach links oder ein halbes Yard weiter nach links. So und so wird das nicht funktionieren, wenn wir gegen, sag mal, einen Gegner, wenn wir gegen die Patriots spielen. So, das, da, da, so, wir müssen taktisch hier noch das ein oder andere Rädchen verstellen. Dafür ist die Woche da zwischen denen. Aber dieses Einspielen, dieses Dasein und dieses, ich ersetze mal den und jetzt mache ich mal da und scheiße, ich muss mal vier Spielzüge auf die andere Seite, es nützt gerade mal nichts an, es ändert jetzt mal gerade nichts. Ich bin eigentlich Offensive Guard, ich muss mal zwei Spielzüge auf Tackle rutschen. Das muss sitzen und das muss klappen und klicken. Und da kannst du nicht in einem Spiel anfangen, rumzuprobieren und oh Gott, wer könnte und hast du schon mal und ja, ist aber 5 Jahre her im College und so, das ist alles scheiße, das darf da nicht passieren. Das muss dann schon drin sein und das, dafür sind die Camps da. Das ist wichtig, das erwarte ich, dass sie das hinkriegen. Die Rookies einzubauen, die Veterans, die neu gekommen sind, einzubauen. Wir haben gerade Wide Receiver hat sich ja doch ein bisschen was getan. Die haben natürlich auch alle mit dem Playbook noch zu tun, aber das ist, es muss alles sitzen, das muss muss klappen und ja, dafür sind die Camps da.
Ja, genau, das ist, sehe ich auch so. Wie gesagt, ich bin auch da wieder, versuche mir, also für mich selber, dass draußen die Fans oder die, die das jetzt zuhören, die sollen sich bloß nicht von mir anstecken lassen. Ihr sollt alle bloß, könnt bloß, ja, ihr könnt ruhig auf die aufs Euphorie-Gaspedal drücken. Ich versuche für mich nur zu bremsen, weil ich letztes Jahr auch einmal gehypt von irgendwelchen Sidearm-Throws von Zach Wilson und wir wissen alle, wie das ausgegangen ist im Camp. Deswegen versuche ich meine Erwartungshaltung von irgendwelchen Highlight-Würfen oder so mal zurückzuschrauben. Generell ist halt einfach wichtig, dass wir da natürlich auch verletzungsfrei durchkommen. Letztes Jahr war es, glaube ich, am Tag 2 oder 3, wo sich mit Kai Beckton gleich verletzt hat. Davor das Jahr hat Carl Lawson eine schwere Verletzung erlitten. Generell sind wir natürlich auch in der Defense letztes Jahr gut durch die Saison gekommen. Da hat sich kein Starter so verletzt, dass die Saison zu beendet war. Ich glaube, an bestimmten Stellen brauchen wir das auch, sonst könnte es düster aussehen, wenn man mal Linebacker oder auch Safety in den Raum wirft. Generell bin ich zum Beispiel, bin ich jetzt immer, auch wenn man eine Positionsgruppe mal reinwirft, schon gespannt, wie sich Running Back die Situation jetzt klärt. Also da gibt es dann ja auch immer so ein Numbers Game. Also man darf ja nur 53 mitnehmen und es ist jetzt auch so, ne, für alle, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, dass es keine sukzessive Reduzierung mehr des Kaders gibt. Also letztes Jahr war es ja noch so, dass man erst von den 90 Mann, also im Moment sind 90 Mann im Kader, auf 85 sind die, glaube ich, erstmal runter nach so 2 Wochen, also eine 5 runter. Dann, und dann waren sie nochmal, glaube ich, nochmal ein bisschen runter, um sie dann am Ende eine Woche vorher auf 53 Mann zu reduzieren. Das hat man alles gecancelt. Man geht, ich glaube, eine Woche oder ein paar Tage oder fast 2 Wochen, glaube ich, vor Ligabeginn dann von 90 auf 53 und kann da nicht auch noch zwischenzeitlich reduzieren oder sich mal was anderes überlegen. Von daher dann der harte Cut. Andererseits ist natürlich für die Spieler gut, sie haben dann einfach auch die klaren 3, 3,5 Wochen Zeit, sich komplett zu zeigen und müssen nicht dann denken, oh, ich muss jetzt in dieser Woche sofort machen und erzwingen da irgendwas. Also das ist, glaube ich, auch mental für die Spieler ein bisschen einfacher, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt die 3 Wochen Zeit und wenn ich mal eine Woche vielleicht nicht mal so gut war, dann habe ich immer noch 2 Wochen, wo ich mich jetzt zeigen kann, gerade für die Rookies oder Undrafted Free Agents, die da um Roster-Spot kämpfen. Generell ist mir aber wirklich, finde ich, Running Back schon interessant, weil es die Frage, wie viel nehmen wir mit? Also nehmen wir 4 Running Backs mit, nehmen wir jetzt noch einen Fullback mit? Hackett spielt schon gerne mit Fullback. wie viele Tight Ends nehmen wir mit? Also theoretisch hätten wir ja auch vier, fünf Tight Ends, die da für den Roster in Frage kommen, aber so viel nimmst du nie mit. Also es sind theoretisch maximal drei. Dann wird so ein heimlicher Star vielleicht von Hard Knocks wie Zach Kuntz dann hinten überfallen. Kannst du den in den Practice Squad bekommen, wird auch interessant sein. Running Back, Breece Hall, klar, gesetzt, wahrscheinlich auch in Woche 1 aktiv. Ich habe ja am Anfang noch gedacht, ob er nicht die ersten 6 Wochen auf der Pub verbringt, aber so wie es ausschaut, wenn er jetzt so wie ich schon auch die Cuts, die er schon gemacht hat bei den OTAs, sieht schon relativ gut aus und jetzt nochmal mit 3 oder 4 Wochen Camp, glaube ich schon, dass er zumindest aktiv sein wird. Er wird mit Sicherheit keine 25 Touches bekommen, aber vielleicht so 10 bis 12 kann ich mir schon vorstellen. Und dann ist halt Breece Hall klar. Dann ist die Frage, kommen wir gleich noch zu, holen wir uns noch einen Running Back? Brauchen wir überhaupt noch einen Running Back oder überhaupt jemanden im Team dazu? Was ist mit Ebony Kander, Michael Carter? Kann der wieder zurückkommen nach einem ganz schlechten letzten Jahr? McKnight war ein anderer. Rest in peace an der Stelle. Ob er jetzt nach seinen ersten zwei sehr, sehr guten Spielen, danach hat man so ein bisschen ja, gesehen, dass es da ein bisschen bergab ging, auch mit den Yards per Carry und die Defense hat sich so ein bisschen auf ihn eingeschossen, kann er jetzt vielleicht nochmal ein neues Tool rausholen. Das wird für mich interessant sein. Ich glaube schon, dass wir ein bisschen underrated Running Back Room haben. Ich finde es schon ganz gut, aber wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Und klar, Safety ist dann die große Frage, wer wird Free Safety? Tony Adams im Moment natürlich der Favorit, weil er einer der ganz, ganz wenigen wirklichen Free Safeties ist. Sowohl Whitehead als auch Adrian Amos, den wir jetzt ja noch geholt haben wegen der Chuck-Clark-Verletzung. Eher Box-Safeties, mehr zur Line of Scrimmage. Von daher, das sind so die beiden Positionen, wo ich gespannt drauf bin, wie sich das im Camp dann rauskristallisiert. Und ich habe es ja gerade schon angesprochen, Running Back. Es schwirrt ja immer noch der Name Dalvin Cook im Raum. Deswegen für dich mal die Frage, wie würdest du eine Dalvin Cook-Verpflichtung finden? Unter welchen Umständen würdest du ihn holen? Und brauchen wir überhaupt noch einen Dalvin Cook im Running Back Room? Geschweige denn, brauchst du überhaupt noch einen Spieler in irgendeiner Positionsgruppe im Kader hinzu, um zu sagen, ja, das muss auf jeden Fall noch passieren, weil sonst sehe ich da eher schwarz?
Nach wie vor vermisse ich Quan Alexander. Ich habe nicht mitbekommen, dass der irgendwo unterschrieben hat bislang. Vielleicht bin ich auch irgendwie fehlinformiert, aber den hätte ich in jedem Fall zurückgeholt. Der hat es einfach gut gemacht und dann sich das auch verdient, einfach in der kommenden Saison das nochmal zu machen. Das wäre so mein Wunsch, meine Wunschgeschichte. Was ist mit Ezekiel Elliott? Ist der hat auch nicht unterschrieben irgendwo, ne?
Meines Wissens nicht, nein. Nein.
Ich habe mich auch mit Ezekiel Elliott und Dalvin Cook auseinandergesetzt. Ich glaube, dass Cook einfach den Rahmen sprengen wird vom Finanziellen. Ich denke, dass der irgendwie einen Markt hat und auch mehr Geld verdienen kann als zum Beispiel Ezekiel Elliott. Da sehe ich irgendwie nicht, dass der irgendwo groß unterkommt. Sicherlich 2, 3 Stellen, aber bislang wahrscheinlich für ihn nicht finanziell lukrativ genug, sonst hätte sich da was getan. Ich habe im Zuge dessen mal versucht rauszufinden, wann die Jets mal mit den Running Backs unbeschadet durch eine Saison gekommen sind. So richtig echt konnte ich das nicht rauslesen. Aber ich glaube, als die Jets das letzte Mal keinen schwer verletzten Running Back hatten, da gingen in Deutschland die Kinder noch mit Schuluniformen zur Schule. Also das ist ein bisschen eher.
Ja, wir hatten ja auch schon noch Saisons mit Curtis Martin.
Wir hatten
das
auch
war
noch
Anfang der 2000er, also der war mit sich
genau, auch also, ja, sag ich ja, Schuluniform. Das stimmt, der ist einer davon, das mag, liegt natürlich auch teilweise daran, manchmal hatten wir einfach auch kein gutes Run-Game oder das System war nicht besonders Run-Game-lastig. Wir hatten schwache Running-Backs, so dann ist da vielleicht auch keiner richtig massiv ausgefallen, aber Breece Hall ist natürlich ein schlimmer Ausfall gewesen einfach. Aus diesem Grund, weil das eine sehr, sehr verletzungsanfällige Position ist, hätte ich Bock, einen von diesen zwei Star-Running-Backs in Anführungszeichen da noch mit reinzubringen. Ich glaube, dass Cook finanziell vielleicht eventuell den Rahmen sprengt und dass es mit Ezekiel Elliott würde man eventuell etwas billiger davon kommen. Kann ich mir vorstellen. Jetzt ist natürlich die Frage, das ist jetzt das rein Sportliche. Ich glaube auch, dass Ezekiel Elliott jetzt menschlich in deinen Lockerroom einzubauen, vielleicht nicht die beste Idee ist. Auch da bin ich bei den Cowboys oder Ex-Cowboy-Spielern nicht massiv tief in der Materie drin, aber den Eindruck, den man so von Ezekiel Elliott hat, ist jetzt nicht so, dass er irgendwie ein super netter Typ ist und immer mit allen komm hier und Hax da und so. Ich glaube, dass das eher so ein Arschloch-Typ ist. Aber ja, auch damit muss man klarkommen. Wenn du mit 53 Männern zusammen Football spielst, hast du halt mal irgendwie zwei, drei dazwischen, die nicht ganz so charaktermäßig stabil sind. So, also stabil nett. So, und ja. Also ich hätte Bock, noch eins von diesen ein, zwei Leuten damit reinzunehmen, wenn das finanziell machbar ist. Ich hätte aber weniger Bock, dass dann einer von den anderen Running Backs hinten runterfällt. Also ich bin großer Bam Knight-Fan, aber Nikanda wird es mit Sicherheit in den Kader schaffen. Die haben den gerade erst gedraftet, der wird nicht gecuttet. So, aber mir wird es einfach tierisch für Bam Knight leid tun, weil ich das wirklich gut finde, dass er sich da letztes Jahr so engagiert hat quasi. Und ja, Michael Carter nach einer schwächeren Saison ihn aufzugeben, wäre mir auch zu früh. Und Breece Hall ist sowieso indiskutabel. Das heißt, kommt da noch ein Running Back dazu, ja, wird irgendeine andere Position auf dem Footballfeld, aus dem Footballteam rausfallen. Und das ist zum Beispiel bei Safety jetzt auch nicht die beste Idee bei uns. Wen willst du dafür cutten, dass du dann quasi, was haben wir dann, fünf Running Backs mitnimmst? Also wird es ein Running Back werden, der unterm Strich dann da unten rausfällt. Und dann wird es wahrscheinlich Bam Knight treffen, würde ich denken, oder Carter. Und das wäre für beide ja nicht gut. Also deswegen, ich würde es auf der einen Seite feiern, wenn wir noch so einen Typen damit reinpacken. Auf der anderen Seite möchte ich keinen von unseren In-House-Leuten dafür aufgeben.
Ja, das ist doch mal eine klare Ansage. Also wie gesagt, Running Backs hatten wir schon mal ein paar. Also wir haben bei Curtis Mann aber schon erwähnt, Thomas Jones hatte auch mal ein, zwei gute Saisons. Der ist sehr underrated als ehemaliger Jets-Spieler, so um 2007, 2008. Chris Ivory war auch mal eine Saison gut, aber wir hatten halt nichts Konstantes oder auch kein, also Curtis Martin war der letzte Star-Running Back wirklich, den wir, glaube ich, hatten, auch über einen längeren Zeitraum. Und jetzt seit die letzten Jahre war es Running Back-mäßig natürlich schlecht. Das muss man sagen, wir hatten ja ewig, glaube ich, keinen 100-Yard-Rusher. Auch nicht ohne Grund. Und Ivory ist ja auch schon wieder 4, 5 Jahre her. Also da glaubt man ja mal nicht, dass es irgendwie schon so lange her ist. Von daher stimmt das schon. Verletzung weiß ich gar nicht. Ich glaube, die waren halt einfach Kacke. Also
Ja.
weiß ich da, glaube ich, auch.
Ja.
Dann würde ich dann eher zustimmen. Ja, generell wird es, glaube ich, auch interessant. Ich glaube, dass wir auf Running Back nichts mehr machen. Also ich glaube nicht, dass wir Elliott oder Cook holen. Cook an sich, sportlich, wäre das natürlich schon krass, wenn du dann Hall und Cook hättest. Und dann ist es einfach so, dann wird ein oder sogar zwei von denen, die wir schon genannt haben, wegfallen müssen. Weil ich glaube, du musst dann ja, also da weiß ich es nicht genau, wie die Rosterbildung ist, aber ich glaube, du guckst dann schon, wenn du Offense ein bisschen über hast, dann guckst du halt innerhalb der Offense, glaube ich, wo du dann im Zweifel noch Stellen streichen kannst. Wenn du sagst, okay, ein Running Back hat sich jetzt von denen wirklich hervorgetan und den wollen wir ungern weggeben, dass sie sagen, wir nehmen vier Running Backs, dann ist es aber wirklich so, dass du dann, keine Ahnung, halt vielleicht nicht sechs Wide Receiver mitnimmst, sondern fünf oder du verzichtest dann doch auf den Fullback, auch wenn es eigentlich im Hackett-System passt. Aber ich sage, gut, wie häufig spielt der Fullback im System? Dann ist es ja auch eine Snap-Abwägung. Also ist er auch wirklich als Blocker, keine Ahnung, 40% der Snaps auf dem Feld oder vielleicht sogar 50 in der Offense und unser Running Back 4 wäre es nur 15%, dann nimmst du keinen Running Back 4, dann nimmst du halt den Fullback. Das musst du natürlich auch überlegen, wie viele Snaps spielen die. Oder nehmen wir Receiver 6 mit, wie wir es letztes Jahr gemacht haben, oder sind es nur 5, oder nehmen wir 4 Tight Ends mit oder nur 3 oder sogar nur 2. Also Teams sind auch schon mal mit nur 2 Tight Ends in die Saison gegangen. Das sind alles diese Rechenspielchen und da kommt es natürlich darauf an, wie die Spieler sich präsentieren. Wird auf jeden Fall spannend sein, im Camp zu sehen und dann gucken wir, wie es am Ende ausgeht. Generell, hast du irgendeine Positionsgruppe oder noch einen Spieler, wo du nochmal drauf gucken möchtest, wo du denkst, könnte vielleicht
Also,
eher überraschen oder enttäuschen? Du sagst, Mensch, also da bin ich schon gespannt, wie sich das entwickelt.
ich war noch nicht ganz durch. Ich hätte gern noch Teddy Bridgewater geholt.
Hey.
Ja, als
Gott.
Backup. Ja,
Darf ich jetzt um Gott sagen?
möchtest du, ihm darfst du, ich möchtest du, der ist frei und möchtest du mit Zach Wilson als Backup reingehen? Wenn
Nee, nee,
Aaron
nee,
Rodgers
nee,
uns mal ein
nee.
Spiel ausfällt.
Ja, da habe ich auch schon drüber
Also da
überlegt.
gehe
Ich weiß
ich.
nicht vom Backup her, aber da, also mit Bridgewater, also nachdem er ja letztes Jahr bei den Dolphins dreimal angehaucht wurde und dann auch dreimal verletzt war, nachdem er Starter war. Also Bridgewater ist für mich körperlich, ist der durch. Also gut, das war bei Gardner mit dem Hit, war es ein bisschen unglücklich, aber er war dann ja nochmal Starter und er hat sich in dem Spiel ja auch wieder verletzt. Und deswegen mussten sie ja mit Skylar Thompson da spielen. Also für mich ist Bridgewater verletzt. Körper, also der soll am besten, soll der selber aufhören. Und dann, er hat ja noch ein bisschen Geld verdient, dann soll er mitnehmen und noch halbwegs gesund aus der Thematik rausgehen. Von daher, deswegen ist es so mein Thema. Aber ich sehe ein Quarterback, Backup-Quarterback, könnte man theoretisch überlegen. Ja. Obwohl da keine Gerüchte
Also,
zu. Also ich habe zumindest nichts gehört, dass wir dann irgendwen von denen, die dann auch auf
nee,
dem Platz sind oder auf der Liste sind, irgendwie Interesse haben.
nein, nein, wir haben ja auch, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, das kann doch nicht wahr sein. Der war aber auch bei den Packers unter Aaron Rodgers,
Ach so,
wir
Tim
haben ja
Boyle
drei
meinst du jetzt?
QBs, Tim Boyle, meine
Ja.
Fresse, das ist doch wohl nicht wahr. Das muss ich mir echt mal aufschreiben. Wir haben ja drei, aber ich würde mich weder mit Boyle und erst recht nicht mit Zach Wilson so richtig gut wohlfühlen, wenn und Aaron Rodgers mit 40. Also ich meine, dass der kann selbstverständlich mal, auch wenn es vielleicht jetzt nichts Dramatisches ist und so, und mitten in der Saison nur ein Spiel und dann verlierst du halt ein Spiel, das ist wäre auch nicht so schlimm, aber du musst ja irgendwie einen Backup-Plan haben. Hast du eben als sportlich, als egal ob Football oder Fußball oder Handball oder was auch immer, du hast natürlich einen zweiten, dritten, vierten, fünften Matchplan und auch Saisonplan, wenn irgendetwas passiert durch Verletzungen oder was auch immer. Marvin lässt mich alleine in der Zeit.
Ja, ich musste mal eben ihr Fenster zumachen, hier, sonst fliegen die mir sie Mücken hier
Verstehe ich.
irgendwo an.
Verstehe ich. Und ja, da musst du irgendwie zwei, drei, vier andere Pläne noch in der Schublade haben. Und ich, boah, also wenn wir dann auf einmal mit Zach Wilson rauskommen in Woche 7 und 8 oder sowas, muss ja auch nichts Dramatisches sein, aber weiß ich nicht, dann hätte ich Bauchschmerzen, ja. Also, weil ich sehe jetzt auch, dass Zach Wilson dann eher unser Backup-Quarterback ist in der kommenden Saison, noch vor Boyle, den werde ich jetzt als dritten gesehen. Und ja, so, das war nur, habe ich nur noch mal, ich wollte nur noch mal einen Namen in den Raum werfen. Positionsgruppe. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Defense Backfield. Das liegt an meiner eigenen Historie, wie jedes Jahr, aber diese Saison. Ich hoffe einfach so sehr, dass wir das bestätigen, gerade mit den Cornerbacks, dass die wieder alles komplett kaputt rasieren und dass wir da meinetwegen das beste Cornerback-Duo der Liga haben oder wenigstens unter den Top 3 damit sind. Und ja, da habe ich richtig Bock drauf, dass die wieder absolut Vollgas geben. Und Enttäuschung kann von der Running Back Unit kommen. Also lass Breece Hall nicht stark zurückkommen oder er braucht eine gewisse Zeit. Lass Carter wirklich nicht gut sein. Und das war eher so, er hat stark angefangen und lässt jetzt immer mehr nach. Lass Bam Knight überfordert sein damit, wenn er das auf einmal tragen muss. Aber Nikanda, keine Ahnung, habe ich mich noch nicht mit näher auseinandergesetzt. Das birgt natürlich eine Gefahr, dass wir da vielleicht auf Running Back ein bisschen enttäuscht sind. Einfach durch die Umstände. Kommt aus der Verletzung zurück und so weiter. Hat ein schlechtes Jahr gehabt. Also die beiden, die man erstmal jetzt so an 1 und 2 sieht, aktuell, so, wenn die jetzt rausfallen, weil sie eben ein bisschen brauchen oder einer ist wirklich nicht gut, und dann lastet das ganze System auf Bam Knight auf einmal als Beispiel und ist der dann damit, wie gesagt, überfordert. So, dann kann das natürlich sein, dass da so eine gewisse Enttäuschung entsteht. Die Gefahr sehe ich. Ansonsten weiß ich nicht. Also O-Line und Wide Receiver sehe ich aktuell eigentlich recht stabil. Also ich glaube nicht, dass die Wide Receiver uns irgendwie enttäuschen werden. Defense haben wir letztes Jahr gedacht, die Linebacker hat dann einigermaßen funktioniert. Safeties ist gefährlich, aber wir haben auch letztes Jahr mit schwach spielenden Safeties sehr, sehr gut ausgesehen. Also wenn die Cornerbacks das wieder hinkriegen, dass die Safeties, obwohl sie nicht gut sind in der Coverage, trotzdem wir als Defense insgesamt sehr gut aussehen, ist es egal, ob die Safeties stark oder schwach sind, wenn das die anderen beiden aufgefangen kriegen. Also ich sehe kein großes Enttäuschungspotenzial. Quarterback kann natürlich, ist auch immer gefährlich. Das natürlich kann Aaron Rodgers hat auf einmal doch keinen Bock und ihm ist doch alles zu viel und alles scheißegal in New York und so weiter und auf einmal stehst du dann da. Aber das ist ja doch sehr, sehr unwahrscheinlich.
Ja, das stimmt. Also ich habe nochmal versucht, mal nochmal eine Liste aufzunehmen, weil mit Quarterback habe ich mich eigentlich noch nicht beschäftigt, bis ich heute auch den Can't Wait Podcast gehört habe und die dann ja auch eigentlich gesagt haben, also statistisch gesehen ist Zach Wilson der schlechteste Backup aller Teams. Von daher ist das schon eine gewisse Thematik. Ich meine, selbst die Falcons haben ja das mit Ridder Theoretisch als Starter, haben, glaube ich, die haben jetzt, glaube ich, Taylor Heinicke als Backup. So, der auch zumindest mal schon Spiele gewonnen hat. Theoretisch so die Top 4 von, ich bin jetzt mal bei Pro Football Network, sind Carson Wentz, Matt Ryan, Teddy Bridgewater und Joe Flacco. Ja, haut mich jetzt auch keiner irgendwie aus den Socken von denen, wo ich sage, sind die jetzt wirklich so mega Upgrade? Und ob sie überhaupt als Backup agieren würden. Also, jetzt ein Flacco hat es ja schon gemacht, aber den brauchen wir nun wirklich nicht nochmal. Bridgewater habe ich meine Meinung schon gesagt. Matt Ryan weiß ich nicht, ob er jetzt darauf noch Bock hat, als Backup zu starten. Der Manager hat zwar gesagt, er ist nicht offiziell retired, aber an seiner Stelle würde ich das mal machen. Hat er ja eine gute Karriere und Carson Wentz gut als Backup für ein, zwei Spiele theoretisch eine Möglichkeit. Da ist immer die Frage, was er dann halt geldmäßig haben will. Aber es sind halt schon noch, also wenn die Available Free Agents sind, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt noch was machen sollten. Also bis auf wahrscheinlich vielleicht Quan Alexander zurückholen, wenn er jetzt woanders nicht noch ein bisschen mehr Geld verdient. Als vielleicht bei uns, weil ich glaube schon, dass wir den nur zum Veteran Minimum nochmal zurückholen würden. Sind da schon Spieler mit Rang und Namen? Also, wir haben, du hast einen Jadeveon Clowney, einen Ngakoue, einen Robert Quinn, du hast einen Miles Jack noch auf Linebackern, Dion Jones, du hast einen Casey Hayward, Troy Hill, Ronald Darby, du hast auch echt ganz schön Namen, die zwar alle jetzt natürlich älter sind. Ben Jones, Dalton Reisner, Roger Saffold, Max Williams, Adam Shaheen. Dann haben wir die Running Backs, haben wir schon angesprochen, aber Leonard Fournette ist auch noch da, den ich per se fast noch am besten finde von allen, weil er wahrscheinlich preislich okay ist und er ist halt jemand, der auch ein Championship Pedigree hat, der so ein bisschen dieses Mindset mitbringen könnte. Also den finde ich persönlich gar nicht so schlecht, wenn wir unbedingt auf Running Back noch was machen wollen. Und Wide Receiver, gut, Julio Jones ist glaube ich durch, Golladay, der hat genug verdient. Jarvis Landry ist noch frei, T.Y. Hilton ist frei und hier auf der Liste noch Hopkins, da kommen wir gleich auch noch zu. Von daher wird spannend sein. Also ich glaube auch maximal, also ich glaube maximal nach Quan Alexander, aber dann auch vielleicht erst während des Trainingscamps und dann auch nur, wenn sich ja sowas hier die Hamza Nasruddin oder Jamien Sherwood nicht herauskristallisieren als die Lösung auf der ja, dritten Linebacker. Seite auf der Weak Side. Von daher, ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Wird auf jeden Fall interessant sein. Ich glaube nicht, dass sich so viel noch tut. Ja, hast du noch irgendeinen Spieler, den du highlighten wollen möchtest, der für dich überraschen wird, überraschen könnte oder irgendein undrafted Free Agent, wo du sagst, den finde ich ganz geil. Ich glaube, der könnte den Roster packen. Irgendwas, was du da noch zu beitragen möchtest, kannst.
Oh, ich jetzt sag mal was. Ja, wir haben ja hier alle abgerissen. Wer sollen wir? Also ich bin super gespannt, ob Garrett Wilson und Sauce Gardner das so bestätigen im zweiten Jahr. Ich bin eigentlich bei beiden fest davon überzeugt. Die machen so einen stabilen Eindruck, mental, körperlich und so, dass die beide so weiterspielen werden. Das möchte ich fast, ja. Da würde ich fast drauf wetten. Also da bin ich super gespannt, ob die beiden das so wieder hinkriegen und ob die diese Titel gerecht werden können aus dem letzten Jahr. Aber ich denke, ich glaube, bin wirklich dazu 99,9% überzeugt, dass beide das schaffen. Ansonsten, ja, undrafted, was haben wir denn da undrafted so geholt? Können wir da einen ganz besonders rauspicken? Also ich bin tierischer Fan inzwischen geworden von McDonald, dem First Round Pick von uns. Ich habe richtig Bock, dass sie den eingebaut kriegen. Das gefällt mir sehr gut. Umso länger der Pick her ist, umso mehr man sich damit beschäftigt, wie das zustande gekommen ist, dass eben wahrscheinlich die Top 2, 3 Picks, die die Jets eigentlich genommen hätten, alle vorgegangen sind und sie dann ohne Panik einfach gesagt haben, okay, dann halt für die Zukunft, dann halt für die Zukunft eine Premium-Position, also entweder Corner oder eben auf ihrem Big Board den am höchst gerankten Spieler, der noch da war, und das war dann McDonald. Und ich bin da inzwischen richtiger Fan von dem Pick und habe richtig Bock, dass der einschlägt und dass der damit sich etabliert. Und ja, und ich habe richtig Bock, dass Jermaine Johnson, ich bin großer Fan von den Edge Rushern geworden, von uns aus dem letzten Jahr, und dass wir dieses System so aufgebaut haben. Und ich habe richtig Bock, dass Jermaine Johnson sich vielleicht fester reinspielt, dass der in der Rotation eine größere Rolle bekommt. Ich glaube, da könnte dieses Jahr wirklich echt viel gehen. Es ist halt auch ein bisschen, ich bin halt ein echt ein großer Defense-Football-Fan. Guck, wenn die Jets spielen, ich muss mal pinkeln gehen, ich muss mal Getränk auffüllen, nochmal Eis aus dem Gefrierfach holen oder irgendwas aus dem Keller. Ich mache das immer dann, wenn wir mit der Offense drauf sind. Ich will keinen
Aber
Defense-Spielzug der
verliest du die
Jets
ganzen
verpassen.
Big Plays nicht, die ganzen 60 Yard und 80 Yard Touchdown-Pässe, die wir jetzt werfen.
Aber, das stimmt, aber die Dinger werden in den Highlights ungefähr 27 Mal im Laufe der
Ja,
nächsten
das
Woche
stimmt.
von den Jets gepostet auf allen Dingern, und guck mal hier auf Twitter, und wie Breece Hall da abmarschiert ist und so. Der Sack, oder wie Quinnen Williams drei O-Liner unter sich begräbt. Das siehst du nur einmal in der Live-Einstellung, und das war's. Und das,
Das stimmt
ich bin
allerdings.
großer, großer
Meistens zumindest.
Defense-Football-Fan und bin da halt zu Hause, und ja, ich mache immer alles dann, wenn ich mal zwischendurch irgendwas machen muss, dann verpasse ich immer Offense-Spielzüge. Also da kann ich, Special Teams bleibe ich auch immer drin. Ich habe mein Leben lang Special Teams selber gespielt, und Kickoff Return, Punt Return und so, da kann einfach so viel passieren. Das sind so wichtige Spielzüge, weil du extrem viele Yards mit einer einzigen Aktion überbrücken kannst, oder also eben Distanz herstellen kannst oder verringern kannst, je nachdem, was gerade passiert, gerade beim Punt. Das ist eine sehr, sehr unterschätzte Formation, die wo meines Erachtens nach viel zu wenig Augenmerk von der NFL, also von den Coaches
Aber
insgesamt
da kann
oder
ich ja noch
ganz
eine
generell.
Frage anschließen. Das heißt, wie findest du den Tausch zu Thomas Morstead von Braden Mann weg?
Finde ich gut.
Ja.
Finde ich gut. Braden Mann hat zwar immer zwei, drei Highlight-Dinger da drin gehabt, auch bei uns, aber halt
Ja.
auch immer viel Scheiße einfach. Da eine Konstanz reinzubringen, und Mostert hat das viel besser gemacht, als er bei uns die eine Saison gespielt hat. Eine Saison war er da, ne? Ja, eine Saison,
Ja,
glaube ich.
war auch nur 6 Spiele oder so, ja.
Also, genau. Und ja, also finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. War auch überfällig. Braden Mann wollten sie wohl aufgrund des Picks nicht so früh über Bord kippen, aber hat jetzt eben geklappt. Und ja, finde ich gut. Ist für mich eine sehr, sehr unterschätzte Aktion, weil du einfach mit einer Aktion berechenbar zum Beispiel 60 Yards überbrücken kannst. Mit einem richtigen Blocking-Game, mit einem richtigen Returner, kannst du das herstellen. Und auch in die Gegenrichtung, eben mit deinem eigenen Punt. Du kannst eine große Distanz schaffen für deine Defense, zwischen deiner Goal-Line und dem Ball. Und das sind extrem wichtige Spielzüge eigentlich, also wo auch viel passieren kann. Also ich würde da viel, wir haben Gott sei Dank einen sehr, sehr guten Special Teams Coordinator, der das schon die ganzen Jahre jetzt sehr, sehr gut macht. Und ich würde mir da viel größeres Augenmerk drauf wünschen, so von der Liga insgesamt. Nichtsdestotrotz, Defense und Special Teams, da bleibe ich immer da. Wenn ich pinkeln muss, dann laufe ich halt schnell, wenn Aaron Rodgers den Ball übergibt.
Zukünftig aber eine
Auch in der
Pause
kommenden
machen, okay?
Saison.
Es gibt genug Pausen, mach es zukünftig eine Pause, damit du auch die guten
Okay.
Offensive nicht verpasst. Genau, aber Kicker und Panther are Football Players too. Haben wir das auch geklärt. Generell, um einfach nochmal die Spieler to watch vielleicht rauszupicken, die natürlich es schwer haben werden, in Kader zu kommen, aber Zach Kuhns als Seventh-Round-Pick, als ja, athletischer Freak, das wurde jetzt ja lang und breit darüber diskutiert. Jerome Kapp, ein Receiver von Cutstown, also örtliches College, den wir jetzt irgendwie noch während der OTAs gezeigt haben, der sich im Tryout, glaube ich, hervorgetan hat und dann einen Signing gerechtfertigt hat, ist ja so ein bisschen under the radar. Wir haben einen Jason Brownlee Receiver, Undrafted Free Agent, der auch relativ groß ist, ich glaube 6'4 oder so, der schon auf sich aufmerksam gemacht hat. Wir haben Trey Dean als Undrafted Free Agent Safety, wo wir natürlich offene Positionen haben. Also Trey Dean hat große Chancen. Da kann ich noch den Podcast von Michael Nania und Ben Blessington empfehlen. Jetzt ist mir der Name entfallen und ich höre den relativ regelmäßig. Das ist leicht, leicht gar nicht peinlich. Cool Your Jets, natürlich. Cool Your Jets Podcast. Die hatten den zu Besuch oder als Gast. Ein gutes Interview. Von daher, da könnte mal was gehen. Vielleicht geht dann ja mal was für Peer. Grüße an Peer. Ein Florida Gator Spieler, der bei uns einschlagen würde. Das wäre doch mal was, oder? Nach zwei Ausfällen mit Sabari Zuniga und dem anderen Defensive End, den wir da vorgedraftet haben, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Das wäre, glaube ich, für Peer Balsam auf die geschundene Gator-Seele, was die Jets betrifft. Und vielleicht auch generell, weil so gut sind die Gators jetzt ja auch schon seit längerer Zeit nicht mehr. Also das sind so ein paar Namen, die man sich angucken kann. Wie gesagt, rostermäßig hat, glaube ich, Trey Dean, weil Safety nicht unbedingt ein Lock ist, die größten Chancen. Müssen wir mal schauen. Receiver ist halt schon relativ dicht. Von daher werden die anderen es ein bisschen schwer haben, glaube ich. Defensive Line-mäßig, was ja eigentlich unser Steckenpferd bei Undrafted Free Agents war. Ich erinnere natürlich Bryce Huff, Undrafted Free Agent 2020. Snack, Damon Snacks, Harrison, wer den noch kennt, der bei uns sehr gut performt hat über mehrere Jahre und dann einen dicken Vertrag von den Giants bekommen hat. Von daher, das war auch gut. Und wir hatten auch noch ein, zwei andere. Mike DeVito war auch undrafted von uns, weiß ich nicht genau. War auf jeden Fall undrafted, ich weiß nicht, ob wir es waren, der über mehrere Jahre gut performt hat. Sione Buha, auch ein Defensive Tackle. Also da haben wir auf jeden Fall ein Resümee. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Gut, ich glaube, wir wollten ja auch nicht so lange machen. Ein bisschen mehr als eine Stunde haben wir schon. Von daher rappen wir das hier ab. Eine News wollten wir natürlich noch besprechen, weil wir am Ende auch immer so ein bisschen auch innerhalb der Saison unsere NFL-Segment haben. Deswegen wollen wir nicht außer Acht lassen die neuen Neuigkeiten zu DeAndre Hopkins. Auch da haben ja manche Fans gesagt, Mensch, hol doch den und das wäre ja cool und brauchen wir noch. Aber er hat ja mal selber im Interview gesagt, dass die Jets eher so mäh sind, von daher wollte ich den auch nicht haben. Und er hatte jetzt auch nur Visits mit den Titans und den Patriots. Auch wenn er vielleicht auf dem absteigenden Ast ist, aber bei den Patriots hätte ich ihn auch nicht haben wollen. Und Gott sei Dank ist er auch jetzt, so wie es aussieht, zu den Titans gegangen. Er kriegt 2 Jahre 26 Millionen, kann bis zu 32 verdienen mit Incentives, also so Bonuszahlungen. Kurze Einschätzung dazu. Wie siehst du DeAndre Hopkins? Hättest du den gerne vielleicht noch bei uns gesehen? Wie siehst du seine Leistung? Wie siehst du jetzt die Entscheidung, zu den Titans zu gehen?
Ich glaube, dass der bei uns, also unser Wide Receiver Room ist einfach voll und er ist, ich meine 31, kann das sein?
Ja,
ich meine, dass ich 31 gelesen habe vorhin. Ich meine, dass ich 31 gelesen habe, oder 32, 31 meine ich, habe ich gelesen. Also ich würde jetzt keinen unserer Wide Receiver für DeAndre Hopkins über Bord werfen, für jemanden, der 31 ist, vermeintlich, wenn du das gleich bestätigst. Also wir sind da dicht. Also ich habe uns da nicht als Landing-Spot gesehen, unabhängig davon, ob er zu uns wollte oder nicht, oder ob er uns die Jets irgendwie geil findet oder nicht. Ich denke, dass er bei den Jets unterschrieben hätte mit Aaron Rodgers, mit auf der anderen Seite Garrett Wilson als Partner quasi. Ja, wäre eine schöne Waffe geworden für uns, mit Sicherheit, aber wir sind da einfach, glaube ich, nicht gewesen. Ich muss aber auch nicht unbedingt zweimal in der Saison gegen ihn spielen. Also New England hätte es auch nicht mit aller Gewalt sein müssen. Auch wenn ich glaube, dass wir ihn schon unter Kontrolle gekriegt hätten. Aber so ein Typ wie DeAndre Hopkins, das wird so sein wie Garrett Wilson, du wirst solche Spieler nicht zu 100% verhindern können, niemals. Genauso wie du Derrick Henry und auch Christian McCaffrey, natürlich kannst du die stoppen in einzelnen Situationen, selbstverständlich. All solche Playmaker, aber du wirst sie nicht über ein ganzes Game bis auf 0 Yards halten oder sowas. Und selbst wenn dir das gelingt, dann bindest du, dann bindet so ein Typ wie die Andrew Hopkins als Beispiel, um mal bei ihm zu bleiben, eben zwei Gegenspieler, sodass jemand anderes dann für freier wird oder frei wird und dann für ihn die Yards dann macht oder die Punkte holt. Es ist also Schwachsinn, sich einzubilden, dass du solche Typen komplett ausstellst. Das ist einfach nicht möglich. Und egal wie gut deine Cornerbacks sind oder dein Edge-Rush ist oder was weiß ich, das wird dir nicht weiterhelfen. Du wirst immer irgendwie nochmal einen Ball kassieren von dem. Und deswegen muss er nicht unbedingt bei New England spielen. Das ist ja mit den Titans ganz gut. Auf die treffen wir diese Saison noch nicht, außer in den Playoffs. Ich frage mich
Vielleicht.
eventuell, ja, ich frage mich, die Andrew Hopkins wollte doch unbedingt zu einem Contender-Team und bla und
Und
so
einen guten
irgendwie
Quarterback,
alles.
hat er noch gesagt. Ja.
Ja, da weiß ich jetzt nicht, wie er sich, die Titans, ich bin, das jemand, Leute, die uns hier schon ein bisschen länger zuhören, ich habe da große Sympathie für die Titans durch meinen Kumpel, und guck mir das gerne an. Wir hatten auch versucht, Karten zu kriegen für Titans, die spielen in London dieses Jahr gegen, vergessen, Atlanta meine ich. Nein, ich habe es vergessen. Titans gegen,
Kann
ich
ich
habe es
leider auch nicht
vergessen.
sagen. Bin ich auch raus, weil die
Ist egal,
Spieler
jedenfalls spielen
verfolge ich
sie,
nicht.
ja, vielleicht auf jeden Fall spielen sie in London. Und ja, und wir wollen da auch hin. Vielleicht klappt das ja noch irgendwie. Egal, jedenfalls bin ich da ein großer, kleiner, heimlicher Fan, so als zweite Lieblingsmannschaft, wenn man so möchte. Trotzdem waren die einfach schlecht letzte Saison. Viel, viel schlechter als die Jahre davor. Und ich habe jetzt keinen Free Agent oder Draft Move gesehen, wo ich jetzt wieder denken würde, oh Gott, und die greifen nochmal an. Das ist so ein bisschen, hat mich da mit so einem Fragezeichen diese Verpflichtung von DeAndre Hopkins versehen lassen, weil ich irgendwie nicht sehe, die Aussagen, die Hopkins vorher getroffen hat, die sehe ich halt bei Tennessee nicht. Also das ist halt irgendwie, wenn er das alles gewollt hätte, hätte er ja eben auch auf Geld, auf viel Geld vielleicht verzichten können und sagen können, hier komm, scheiß drauf, ich spiele für ein Veteran Minimum in San Francisco oder bei den Eagles oder so und hätte halt einen deutlich besseren Spot gefunden. Und ich meine, die sind doch alle nicht, das ist Business, die sind doch nicht bescheuert. Wenn die Andrew Hopkins zu seinem Agent sagt, pass mal auf, ruf doch mal an bei in Philadelphia. Ist doch scheißegal, wie viel ich verdiene. Verdiene ich halt nur 900.000. Ich will einen scheiß Ring gewinnen. So, ruf doch da mal an und vielleicht kriegen wir da irgendwas hingedeichselt, als wenn Philadelphia da nicht den Hörer abnimmt und da mal zuhört und da mal ein bisschen drüber spricht. Oder die 49ers oder Kansas City oder die Jets. Das ist doch Quatsch. Deswegen, das kann denn schon wieder nur Geld sein und das, dann hatte er wahrscheinlich nur zwei Angebote. Anders kann ich es mir nicht erklären. Aber nichtsdestotrotz für die Titans freut es mich, dass DeAndre Hopkins ist kein, auch immer noch kein schlechter Wide Receiver, ganz im Gegenteil natürlich. Und ja, zusammen mit Derrick Henry, die können sicherlich da in der Offense ein bisschen was bewegen.
Ja, ich glaube schon, dass den Titans ein bisschen was bringt, weil jetzt nur Treylon Burks als Sophomore-Spieler zweites Jahr hätte er jetzt auch nicht wirklich was ausgerissen im Passing Game. Ryan Tannehill ist immer in Frage. Er ist ja anscheinend Starter. Sie haben ja keinen, sie haben zwar einen Quarterback gedraftet, sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr, ja, wie hieß er noch von Kentucky, Will Levis, ne? Der war, ist dahin gegangen.
Levis,
Und
ja.
Malik Willis, den sie aber eigentlich auch schon anscheinend wieder loswerden wollten. Von daher ist das jetzt ja auch klar Tannehills Team und von daher ja, macht das, glaube ich, schon Sinn, den zu holen. Aber du hast recht, er hat halt gesagt, er will zum Contender und zu einem Team mit einem guten Quarterback. Nicht, dass Tannehill jetzt nicht solide wäre, aber er ist halt nicht gut und die Titans sind definitiv auch kein Contender, also zumindest kein garantierter. Und dann ist die Aussage natürlich schon schwierig und jetzt sind halt für einen die Andre Hopkins 13 Millionen im Jahr jetzt nicht unbedingt viel. Er hat ja auch schon mal viel, viel mehr verdient. Und er ist, du hast recht, er ist 31. Und seine letzte Saison war jetzt auch nicht so mega schlecht bei den Cardinals. Also das war auch alles okay. Aber du hast recht, man hätte auch für 5 Millionen, er muss ja nicht unbedingt Veteran-Minimum bekommen, aber so, keine Ahnung, 4, 5, 6 Millionen wäre ja auch schon ein Gehaltseinbußen. Und dann hättest du halt theoretisch mit Sicherheit auch ein anderes Team gefunden, wo halt vielleicht die Situation und die Chancen auf dem Ring ein bisschen größer gewesen wären. Aber das sind die Entscheidungen. Er hatte, und das ist, glaube ich, nämlich auch, wahrscheinlich nur Angebote von den Patriots und den Titans und den Patriots waren mit Sicherheit noch tiefer. Und sind halt auch Quarterback-mäßig nicht fest. Also Mac Jones ist zwar Starter, aber Bailey Zappe lauert. Und ein, zwei Fehler und dann ist Jones da auch raus. Und die haben halt Receiver-mäßig, das habe ich in dem Preview, das haben wir bei der mit den beim Skull Eagles Goal Podcast auch gesagt, Receiver-mäßig ist halt eigentlich auch nur Juju Smith-Schuster. Die haben zwar Devante Parker, aber das ist jetzt auch nicht das ganz große Thema. Im Draft haben sie es auch erst in der siebten Runde angegangen. Von daher hätten die Patriots dann mit Sicherheit auch Bedarf gehabt und es ist auch gut, dass er da nicht hingegangen ist. Von daher, ja, interessante Entscheidung, aber gut, am Ende entscheiden die für sich selbst und dann müssen wir sehen, ob er damit am Ende richtig liegt oder nicht. Um es vor zu vollenden, die Titans spielen gegen die Ravens in London. Das ist ihr.
Ah, genau, Ravens. Genau.
Genau. Gut. Ja, dann haben wir doch noch doch ein bisschen was vollbekommen. Nun mal jetzt mal relativ alles rudimentär, so ein bisschen nur groben Überblick, um einfach mal wieder jetzt reinzukommen, jetzt wo es dann am Mittwoch dann losgeht. Wir werden dann mal schauen. Also wir werden jetzt dann natürlich innerhalb der Woche keinen weiteren machen. Aber ich denke mal, also nächste Woche dann, Woche dann, was ist das dann? Ab dem, was war gestern, 16., 17., so ab dem 24., 25. In der Woche werden wir mit Sicherheit mal, wenn Training Camp jetzt ein paar Tage unterwegs ist, bestimmt wieder was aufnehmen und mal auf die ersten Camp Battles gucken. Hoffentlich auch positive Nachrichten. Natürlich auch Aaron Rodgers nochmal ein bisschen wieder mit in Augenschein nehmen, wie sich das weiterentwickelt. Und dann wird das natürlich jetzt immer wieder ein bisschen mehr werden. In der Saison machen wir natürlich wieder Preview-Review. Das ist gesetzt. Und dann hoffen wir mal, dass wir eine gute Saison haben. Erstmal jetzt auf ein gutes Training-Camp. Malte, dir vielen Dank, dass du kurzfristig wieder Zeit nehmen konntest. Danke an alle
Ich
Zuhörer. Ja, du willst noch was
wollte noch
sagen?
was sagen. Ich fand es schön, dass du heute deine Haare offen getragen hast. Und
Ohne Mütze.
bis zum nächsten Mal.
Ich hatte keine saubere Mütze. Ja, also ich werde sie auch wieder noch offener tragen. Dann am Donnerstag ist wieder Friseurtermin. Wird auch mehr als Zeit. Bart muss ich dann weiter ein bisschen wachsen lassen. Er hat nur eine halbe Stunde Zeit gehabt, nur Zeit für mich. Von daher muss Bart dann erstmal stehen bleiben. Aber Haare müssen wieder weg. Von daher, ja. Ja, aber immer was Neues. Man muss auch ein bisschen Luft dran lassen. Dann ist auch okay.
Ja, natürlich.
Ja, sehr gut. Vielen Dank an alle Zuhörer, habe ich schon gesagt. Bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Wir freuen uns natürlich über jeden, der zuhört. Malte hat es schon gesagt, haut doch mal selber in die Kommentare bezüglich Hard Knocks, wie ihr das findet. Gibt Feedback, schreibt rein, auf welchen Spieler oder Positionsgruppe ihr euch freut. Lasst uns in den Austausch kommen. Auch bei Twitter, Instagram. Sascha ist da immer sehr aktiv bei Instagram und auch antwortet viel. Auch bei YouTube könnt ihr unter die Kommentare hauen. Wie gesagt, bei Twitter ist es natürlich am einfachsten. Heiko und ich führen ja den Twitter-Account mehr Heiko in der Vergangenheit als ich. Ich werde aber versuchen, da wieder mit reinzukommen, dass wir uns das ein bisschen aufteilen, falls da ein bisschen noch mehr los ist und mehr Fragen kommen, mehr Anregungen, mehr Diskussionen, würden wir uns sehr freuen drüber. Dieser Mailbag werden wir nicht vergessen, machen wir nochmal wieder, dass ihr auch nochmal Fragen stellen könnt, die wir dann beantworten werden. Von daher wird jetzt nochmal wieder ein bisschen was kommen. Ja, ich wünsche euch eine gute Woche, kommt gut rein. Für die, die noch Ferien oder Urlaube haben, auch da viel Spaß im Urlaub. Kühlt euch ab, genießt die Sonne, genießt das Wetter, wenn es euch nicht zu so heiß ist, so wie mir. Ich habe da keinen Bock drauf, aber da ist ja jeder auch anders. Viel Spaß und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis